Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Krankheit und Kränkung. Wir begleiten eine Seelsorgerin, genauer gesagt eine evangelische Pfarrerin, bei ihrer Arbeit in einer psychiatrischen Klinik. Und vorher erklärt Konrad Paul Liesmann, Wiener Philosophieprofessor, warum die Pandemie moderne Gesellschaften kränkt. Die Corona-Pandemie betrifft alle, aber jeden und jede unterschiedlich. Vor dem Virus sind eben nicht alle gleich. Wir sind unterschiedlich verwundbar, körperlich, seelisch, sozial und wirtschaftlich. Der Wiener Philosophie- und Ethikprofessor Konrad Paul Liesmann hat am Jahresende 2020 in der Neuen Züricher Zeitung einen Artikel über die gekränkte Gesellschaft veröffentlicht. Er ist der Ansicht, dass vor lauter individueller Kränkung eine kollektive Anstrengung gegen diese Krankheit schwierig durchzusetzen ist. Da gibt es Gesprächsbedarf, finde ich. Mit Konrad Paul Liesmann habe ich also vor dieser Sendung gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, worin die Kränkung besteht.
Ich denke, dass die Pandemie unsere Gesellschaft doch in einigen zentralen Punkten schmerzhaft getroffen hat. Das betrifft natürlich nicht nur die Ansteckungsgefahr, die Krankheiten, die Krankheitsverläufe, die Sterbefälle, sondern es betrifft auch das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. In diesem Selbstverständnis war eigentlich solch ein Ereignis wie diese Pandemie nicht mehr vorgesehen. Das widerspricht doch eigentlich unseren Konzepten von Sicherheit, von Gesundheit, von fortschrittlicher Medizin und Medizintechnologie. Das widerspricht auch unseren Erwartungen an die Gemeinschaft, an den Staat, dass die Gesundheitsvorsorge funktioniert und garantiert werden kann. Krankheit war in diesen fortgeschrittenen Gesellschaften ein individuelles Problem, aber es war kein soziales oder gar politisches. Es ist ein Aspekt dieser Kränkung, dieses Gekränktseins, dieses sich unangenehm berührt fühlens, auch des Verärgertseins über alles das, was die Pandemie mit uns macht und über uns gebracht hat, ist ein Aspekt dieses Misstrauen jetzt gegenüber der Medizin, gegenüber der Wissenschaft, gegenüber den Fortschritts- und Sicherheitsversprechungen, in denen wir uns ja uns eigentlich sehr gut und sehr behaglich eingerichtet hatten.
Das heißt, der oder die Gekränkte nimmt die Pandemie persönlich?
Sie nimmt sie einerseits persönlich und andererseits wird wie üblich nach Verantwortlichen gesucht, um diese Kränkung abzuwehren. Und das ist jetzt im Fall dieser Pandemie ganz, ganz schwierig. Diese Verantwortlichkeiten festzustellen, ist vielleicht etwas überspitzt formuliert. Aber auch das kränkt uns ja, wenn wir keine eindeutigen Schuldzuschreibungen treffen können. Wenn wir diesen Befreiungsschlag, hier habe ich jemanden, der ist für das Übel verantwortlich, wenn ich diesen Befreiungsschlag nicht ausführen kann und mir eingestehen muss, dieses Virus ist unkontrollierbar. Wir alle sind Teil dieses Verbreitungsprozesses, dieses pandemischen Prozesses. Natürlich gibt es Maßnahmen, um das einzudämmen und natürlich versuchen wir dann die Politik dafür in die Pflicht zu nehmen und deshalb auch diese erregten Debatten, was ist jetzt die richtige Maßnahme, was stimmt, was ist zumutbar, was ist nicht mehr zumutbar, wer leidet mehr unter dieser Pandemie, die Infizierten, die in den Krankenhäusern oder doch die noch Gesunden, die nicht zur Arbeit können, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken können. Das sind doch lauter pausenlose, kleine, alltägliche Verletzungen, die wir so in dieser Art und Weise einfach in den letzten halben Jahrhundert nicht gewohnt waren zu erdulden. Kränkung macht ja tatsächlich in mehrerer Hinsicht krank und diese Verletzungen führen natürlich auch tatsächlich zu diesen psychischen Irritationen, die wir jetzt überall beobachten können.
Sie sind Professor, ich bin Redakteurin, wir haben beide unsere Arbeit, wir haben beide unser Gehalt. Da lässt es sich natürlich leicht sagen, naja Leute, stellt mal euer persönliches Leid zurück und denkt an diejenigen, die im Krankenhaus leiden, die um einen Angehörigen bangen. Ist das nicht ein bisschen einfach zu sagen, stellt euch nicht so an?
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sprach von Kränkung, ich nehme den Begriff der Kränkung sehr ernst. Wer gekränkt ist, ist verletzt und wer verletzt ist, leidet. Und die Art und Weise, wie man dieses Leid zum Ausdruck bringt, wie man es auch abwehren möchte, wie man es ursächlich irgendjemandem auch zuteilen möchte im Sinne jetzt von Verantwortung, das nehme ich tatsächlich sehr ernst. Und ich denke, das macht ja auch den fundamentalen Konflikt jetzt aus in unserer Gesellschaft, dass man eben diese Kränkungen, diese Leidenserfahrungen, diese Erfahrungen des Isoliertseins, diese Erfahrungen, den Verlust des Arbeitsplatzes mit dem ökonomischen Einkommen konfrontiert zu sein, dass man diese Erfahrungen eben einfach nicht wegreden kann. Aber man kann sie auf der anderen Seite auch nicht so leicht machen, wie das ja auch manche gern tun und sagen, ja, das Virus ist ja ohnehin eine Fiktion. Das ist nur sozusagen eine Strategie der Politik, ein Land lahmzulegen, aus welchen Gründen auch immer. Da wird mit überzogenen Maßnahmen reagiert. Da wird sozusagen die Lebendigkeit einer Gesellschaft ausgespielt gegen 2 Jahre Lebenserwartung von wenigen Hochbetagten. Das sehe ich zumindest genauso als eine unzulässige Vereinfachung, weil es eben auch zu diesen kollektiven Kränkungserfahrungen gehört, dass wir uns wirklich schwer tun, jeder Einzelne und jeder in der Position, in der er ist, die Pandemie als Pandemie zu begreifen. Wir wollen das alles gleichsam immer wieder individualisieren und merken nicht, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft als Gesellschaft herausgefordert ist, mit dieser Infektionskette und diesen Infektionsvorgängen fertig zu werden.
Ein Schlüsselwort ist Verzicht. Also die Pandemie fordert von jedem, vielleicht dann individuell natürlich wieder unterschiedlich, aber sie fordert ja von jedem Verzicht. Bei dem einen ist es der Verzicht auf den Arbeitsplatz, bei dem anderen ist es der Verzicht, Partys machen zu können. Wie lässt sich Verzicht so vermitteln, dass Menschen das auch einsehen und nicht nur als Verlust empfinden?
Na, ich denke, das wichtigste Argument ist hier natürlich das Medizinische. Jeden, der individuell eine Krankheit trifft und er bekommt von dem Arzt seines Vertrauens einen Therapievorschlag, der mit Verzicht verbunden ist, werden wir das wahrscheinlich selten als Eingriff in unsere persönliche Freiheit empfinden, als eine unzulässige Zumutung, als eine Frechheit, als eine empörende Bevormundung, sondern werden sagen, ja, also meine Gesundheit ist mir das wert, ich werde jetzt darauf verzichten. Ich weiß, wenn ich noch einige Jahre leben will, dann sollte ich als starker Raucher jetzt aufhören, mich umstellen, wie Therapien eben tatsächlich angelegt sind, die ja immer auch mit Verzichtleistungen verbunden sind. Das liegt sozusagen im Wesen von Krankheit, dass es uns in unseren gewohnten Lebensformen und Bewegungsmöglichkeiten mehr oder weniger drastisch imstande ist, einzuschränken. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir diese Verzichtsleistungen erbringen, in der Regel, weil sie begrenzt sind. Ich denke, dass das auch etwas ist, was im Zuge dieser Pandemie deutlich beobachtbar war, dass in der ersten Phase im März, April vergangenen Jahres die Bereitschaft, sich hier zurückzunehmen, wesentlich größer war als jetzt, weil man eigentlich damit rechnete, ja, vielleicht 1-2 Monate und ab Sommer ist alles wieder vorbei und dass diese Verzichtleistung nicht schnell vorübergeht, sondern wir wieder auf den nächsten Sommer vertröstet werden. Das, denke ich, ist tatsächlich ein Punkt, an dem viele Menschen beginnen, allmählich zu verzweifeln. Denn wenn man jetzt nicht eine Verzichtleistung mit einer politischen oder religiösen Ideologie umgibt, die uns dann sagt, dieser Verzicht ist nicht nur ein Verzicht, sondern es ist eine Leistung, die dich eigentlich zu einem besseren Menschen macht. Ja? Dein religiöser Mensch, der 40 Tage im Jahr extrem fastet, erlebt das nicht als Verzicht.
Als höhere Bewusstseinsstufe auch.
Genau. Und genau das fehlt bei so einer einfachen Sache wie einer Viruserkrankung. Die können wir nicht ideologisch überhöhen. Diese ganzen Verzichtleistungen sind tatsächlich nur einem Parameter geschuldet, nämlich möglichst nicht krank zu werden und möglichst nicht vor der Zeit zu sterben.
Sie sprachen vorhin davon, dass Menschen das Virus mit Verschwörungserzählungen verbinden. Ich finde es auch auffallend, dass Juristen diese Einschränkungen, die notwendig sind, zum Beispiel das Tragen von Masken, aber auch Ausgangssperren, als Freiheitsberaubung deklarieren, als Angriff auf die Grundrechte. Wie erklären Sie sich das, dass es eben nicht nur Extreme sind, sondern dass es auch, ja, dass es Juristen sind, dass es Gelehrte sind, die sagen, das ist Freiheitsberaubung, gegen das müssen wir uns wehren?
Ja, ich denke, das wäre für mich eines der stärksten Indizien für dieses Phänomen des Gekränktseins. dass es so einen starken Hang gibt, auch von durchaus respektablen Juristen und Verfassungsrechtlern, diese verbürgten individuellen Freiheiten bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen solche kollektiven Maßnahmen des Schutzes auszuspielen, führe ich auf der einen Seite darauf zurück, dass es natürlich wichtig ist, wenn Freiheiten eingeschränkt werden in einer Demokratie, stets genau zu überprüfen, ist das zulässig, ist das mit der Verfassung zu vereinen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich schon auch spüre, so eine gewisse Lust daran, diese Maßnahmen ihrer verfassungsrechtlichen oder juristischen Fehlerhaftigkeit, Lückenhaftigkeit oder ihrer Widersprüchlichkeit gegenüber den verbürgten Freiheitsrechten zu überführen, um eben zu demonstrieren, hier hat Politik wieder einmal versagt, hier werden unsere Rechte mit Füßen getreten, hier macht sich ein Staat auf, seine Bürger zu drangsalieren. Das ist aus der individuellen Perspektive nachvollziehbar. Aber es geht dabei völlig verloren, dass es ja darum geht, diese Gesellschaft vor einer Krankheit zu schützen, die in der Tat ja niemand freiwillig auf sich nehmen wollte oder die niemand durchmachen und erleiden wollte.
Kränkung ist ja eine mächtige Empfindung. Auch deshalb mächtig, weil sich Kränkungserlebnisse, Demütigungen, Zurückweisungen, das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, aufstaut, ein Ventil sucht und dieses Ventil auch politisch genutzt werden kann. Woher kommt diese Macht der Kränkung im gesellschaftlichen, im politischen Sinne? Würden Sie sagen, das hat zugenommen?
Das hat sicher zugenommen und das hat sicher auch damit zu tun, dass wir seit einigen Jahren und Jahrzehnten einen ganz intensiven Opferdiskurs führen. Das heißt also, Menschen zunehmend sich in die Lage getrieben sehen, versetzt sehen, sich auch selber in die Lage begeben, mal zu beobachten, in welcher Weise bin ich das Opfer. Das Opfer von Zumutungen, das Opfer von tatsächlichen oder vielleicht auch nur vermuteten Benachteiligungen, von Diskriminierungen. Wo hat mich jemand verletzt? Das ist ja ganz eine entscheidende Frage mittlerweile geworden, die in vielen Bereichen durchaus berechtigt ist. Und das gehört ja auch zur Idee und zum Ideal einer offenen und freien Gesellschaft und eines moralisch integren Verhaltens, dass man noch Möglichkeit es versucht zu vermeiden, andere Menschen zu verletzen. Weil gleichzeitig ist dieser Opferstatus mittlerweile mit einer hohen sozusagen moralischen Wertigkeit ausgestattet worden. Und jetzt sind wir plötzlich als Kollektiv in dieser möglichen Opfersituation, aber jeder in einer anderen Weise. Und man kann sich jetzt sozusagen als Opfer fühlen einer pandemischen Bedrohung und danach rufen, dass der Staat mich davor schützt und mich darüber beklagen, dass er das nicht genug tut, dass er nicht rigide genug vorgeht, dass er immer noch zulässt, dass Menschen Partys feiern und dadurch mich als potenzielles Objekt einer Infektion bedrohen oder in Gefahr bringen. Und man kann auf der anderen Seite sagen, dass alle diese Maßnahmen für mich keine Bedeutung haben, weil ich das Virus für eine Fiktion halte, aber mich in meinen Lebensmöglichkeiten zutiefst einschränken und verletzen und mich dann gegen diesen Staat empören, der mich hier in dieser Art und Weise kränkt, obwohl es dann nach meiner Auffassung gar nicht notwendig wäre. Und dann fange ich an nachzudenken, was sind denn die eigentlichen Motive dahinter, wenn es nicht um den Schutz der Gesundheit geht, wenn ich das Virus tatsächlich für harmlos halte.
Das heißt?
Das heißt, diese Kränkungserfahrungen sind auf allen Seiten zu spüren und wie Sie richtig gesagt haben, versucht man ja Kränkungen auch zu überwinden, indem man dann Empörungspotenziale freisetzt und versucht, die potenziellen Verantwortlichen dieser Kränkung entweder zur Rede zu stellen oder auch tatsächlich politisch zu attackieren. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, sich mal zu überlegen, ob es wirklich notwendig ist, sich hier in diesem intensiven Sinne gekränkt zu fühlen. Es könnte auch sein, dass man der Auffassung ist, also ich halte diese Maßnahmen nicht für angemessen, nicht für richtig, aber ich trage sie mit, vielleicht auch, weil ich keine bessere Alternative habe. Man konnte vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, was es bedeutet, dass eine Gesellschaft solch eine Anstrengung unternimmt, um auf der einen Seite diese einschränkenden Maßnahmen möglichst effizient durchzuführen und auf der anderen Seite die negativen Konsequenzen dieser Maßnahmen so weit als möglich eben auch abzufedern. Diese Gesellschaft ist dadurch schon in eine sehr tiefe Krise geführt worden.
Die Todesopfer, die diese Krankheit bisher gefordert hat, kommen nach meiner Wahrnehmung medial nicht so stark vor wie die Diskussionen um die Gerechtigkeit und Angemessenheit einzelner Maßnahmen. Der deutsche Bundespräsident hatte vor einigen Monaten schon angeregt, eine öffentliche Trauerfeier für die Corona-Toten zu machen. Die Bundeskanzlerin hat das jetzt kürzlich auch nochmal angesprochen. Aber diese Vorschläge dringen schlecht durch. Wären Sie dafür, für ein öffentliches Gedenken, für eine öffentliche Trauerfeier?
Ich bin hier skeptisch, weil solche öffentlichen Inszenierungen von Trauer bei mir schon auch ein bestimmtes Unbehagen hervorrufen. Denn ich denke, es geht ja um was anderes. Ihre Beobachtung ist vollkommen richtig, dass die Menschen, die schwere Krankheitsverläufe durchmachen mussten und die Menschen, die daran gestorben sind, dass die aus dem öffentlichen Bewusstsein nahezu verschwunden sind. Sie tauchen nur als Statistik auf. Das besonders Frivole ist, dass diese Statistiken nur dazu dienen, um wieder unterschiedliche Interpretationen mehr oder weniger lautstark zu diskutieren. Das heißt, es interessiert uns überhaupt nicht, was es tatsächlich für Menschen bedeutet. Und so wir diskutieren in Fragen, ja, was bedeutet das an oder mit Corona und wer berechnet die sogenannte Übersterblichkeit richtig und wer berechnet sie falsch. Und das sind natürlich angesichts des tatsächlich erlebten Leids von Menschen, sind das wirklich frivole Fragen und frivole Diskussionen. Und ich denke, dass hier eine einmalige Trauerfeier, die als übliches Betroffenheitsritual abgehalten werden wird, dass die daran nichts ändern wird, sondern es müsste viel präsenter sein, was es tatsächlich bedeutet, an diesem Virus zu erkranken und was es bedeutet, als individuelles Schicksal davon betroffen zu sein.
Frivole Fragen hört der Wiener Philosophieprofessor und Ethikprofessor Konrad Paul Liesmann. Mit ihm habe ich über die gekränkte Gesellschaft gesprochen. Die Aussetzer in der Leitung bitten wir zu entschuldigen. Ungestört können Sie das Gespräch auch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter der Sendung Tag für Tag nachlesen. Die Universität Duisburg-Essen befragt seit März vergangenen Jahres 25.000 Menschen online in Deutschland, wie sich die Pandemie auf ihre körperliche und seelische Verfassung auswirkt. Vergangene Woche gab es ein Zwischenergebnis. Demnach klagen fast 2/3 der Befragten über belastenden seelischen Stress, fast genauso viele über Covid-19-bezogene Furcht. Besonders stark leiden Menschen mit seelischen Vorerkrankungen, mit Depressionen zum Beispiel oder mit Angststörungen. In einer psychiatrischen Einrichtung zu arbeiten, ist gerade jetzt besonders fordernd. Imke Diepen ist Seelsorgerin in einer solchen Klinik. Sie arbeitet im Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Unsere Autorin Angelika Schmidt-Bisalski hat sie nach ihrem Alltag in dieser Ausnahmesituation gefragt und hört zunächst von einer Eintagsfliege.
Jemand ruft an und fragt als erstes nach, was ich für eine Ausbildung mitbringe. Ist dann offensichtlich so weit vertrauend, dass er sagt, er möchte mir gerne begegnen. Dann komme ich zu ihm, in diesem Fall auf der Station. Wir schließen die Türe, er arrangiert ein Setting, in dem wir Platz nehmen, guckt mir tief in die Augen und sagt, was denken Sie zur Eintagsfliege?
Das ist gewiss keine alltägliche Situation. Aber Imke Diepen erlebt immer wieder Überraschungen.
Ich sehe diesen Menschen, weiß nichts von seiner Diagnose und dem, was ihn sonst beschäftigt. Aber ich sehe, dass er sehr geplagt ist und dass er offensichtlich schon viel Leid erfahren hat und auch gerade selbst viel Leid ertragen muss. Also auf jeden Fall ist er mit der Sinnfrage und der Frage des Leids sehr beschäftigt. Und dann versuche ich, darauf einzugehen, was für mich Sinn macht, wie das Leben einer Eintagsfliege Sinn hat. Am Schluss des Gesprächs fliegt eine Fliege zwischen uns hin und her. Und wir müssen herzlich lachen.
Angefangen hat ihr Engagement für Menschen mit psychischen Erkrankungen bereits als Gemeindepfarrerin im Schwarzwald. Dann las sie die Ausschreibung der Stelle in der Mannheimer Psychiatrie, bewarb sich und fing wenig später dort an. Gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen ist sie für die mehr als 350 stationären Patienten da, für das Klinikpersonal, aber auch für betroffene Patienten und deren Angehörige, die gerade nicht in stationärer Behandlung sind. Die Angebote der Seelsorger reichen von erbetenen Gesprächen über Kontakte beim Gang über die Stationen, Sing- und Gesprächskreisen bis zu den sonntäglichen Gottesdiensten, die so anders sind als ein üblicher Gemeindegottesdienst. Corona hat das meiste unterbrochen.
Normalerweise kommen die Leute, weil sie ein Anliegen haben, zu einem Gespräch und da ist alles möglich. Ein Beispiel: Menschen sind schwer belastet durch die teils traumatischen Erfahrungen, die sie in ihrer Krankheit gemacht haben, mit ihren Familien in Beziehungen, wo sie ganz schwer loslassen können und wo sie auch gerne jemand haben wollen, wo ihnen ein Seelsorgegeheimnis garantiert ist. Ich stehe außerhalb des Systems im Krankenhaus, insofern als ich nichts einspeise in irgendwelche Krankenakten. Und das ist den Patienten, glaube ich, sehr bewusst. Die suchen mich oft in der Funktion, dass sie bei mir was erzählen können, wo sie das Gefühl haben, da ist es gut aufgehoben, aber ich möchte es einfach mal loswerden. Also im besten Sinne, was in der Kirche als Beichte verstanden wurde. Interessant ist nur, dass es oft nicht unbedingt kirchliche Menschen sind, die kommen.
Selbst nichtchristliche Patienten kommen, etwa Muslime. Imke Diepen weiß oft nicht, wer da an ihre Tür klopft und ein Gespräch erbittet.
Entscheidend ist eigentlich für mich der Moment, dass da ein offenes Ohr ist, das nicht anklagt, sondern das einfach nur da ist und einen Rahmen gibt, in dem alles möglich ist und auch mitgetragen wird. Für manche Patienten, mit denen ich jetzt auch schon über längere Zeit zu tun habe, bin ich wie Ersatzfamilie oder auch jemand aus dem Freundeskreis, weil oft ja die familiären Strukturen bei länger psychisch erkrankten Menschen wegbrechen. Dann kommen die immer mal wieder und sagen, ich muss ihnen jetzt einfach mal was erzählen. Wem soll ich es denn sonst erzählen?
Es ist diese Zuwendung, die persönliche Begegnung, die die Patienten in der Psychiatrie vor allem erwarten, wenn sie die Pfarrerin um ein Gespräch bitten. Hier sind sie nicht Patient oder Patientin unter vielen. Was sich aus dem Gespräch ergibt, was es bewirkt, bestimmt nicht der Arzt, sondern allein sie selber.
Manche brauchen einfach nur wirklich jemanden, der sich ihnen ganz zuwendet. Und eben auch diese Verschwiegenheit, die vielleicht auf einer Station, wo man wenig private Freiräume hat, wo man sich ein Zimmer mit anderen Menschen teilt, die selbst aber auch so ihre großen Schwierigkeiten haben, wo ständig das Personal wechselt, wo man Arztgespräche hat, von denen viele andere Entscheidungen abhängen. Es ist einfach ein Puzzleteil in dem großen Setting, in dem die Menschen da im Krankenhaus sind, wo sie vielleicht einfach ein bisschen mehr erwarten, was ganz Privates erzählen zu können. Und das Private ist eben oft auch was mit der Spiritualität zusammenhängt.
Seit dem zurückliegenden März beeinflusst weltweit die Corona-Pandemie viele Lebensbereiche. Auch die Arbeit von Imke Diepen in der Psychiatrie. Sing- und Gesprächskreise sind nicht mehr möglich. Auf dem Gang kann man sich nicht mehr begegnen. Menschen auf geschützten Stationen, früher hieß das geschlossene, dürfen nicht mehr raus und besucht werden dürfen sie auch nur sehr eingeschränkt oder gar nicht. Einsamkeit und Ängste nähren depressive Erkrankungen. Und auch die sonntäglichen Krankenhausgottesdienste können nur noch äußerst eingeschränkt oder gar nicht mehr stattfinden. Für ehemalige Patienten, die jetzt in der Stadt leben, war der Gottesdienst ein wöchentlicher Höhepunkt. Sie dürfen zurzeit nicht kommen. Patienten im Haus dürfen ihre Stationen nicht verlassen.
Das heißt, wir können de facto keine Gottesdienste mehr feiern. Das ist natürlich sehr traurig, also für uns, aber für die Menschen auch. Denn diese Gottesdienste, die sind eigentlich ein Herzstück unserer Arbeit. Das ist eine ganz besondere Erfahrung, wenn man diese Gottesdienste miterlebt, weil die Menschen so präsent sind mit dem, was sie ausmacht und was ihr Herz bewegt. Und das legen sie einfach auf die Hand, wenn sie da in den Gottesdienst kommen. Und man spürt einfach, dass die Themen, die da verhandelt werden, nicht außerhalb ihrer selbst sind, sondern wirklich zu dem gehören, was sie mitbringen und dass sie sich auch nähren von diesen Gottesdiensten für die Woche, die sie irgendwie durchstehen müssen.
Das ist für Imke Diepen eine besonders wichtige Erfahrung in ihrer Arbeit als Psychiatrie-Seelsorgerin. Gottesdienste, die anders als in normalen Gemeinden ein sehr gemeinschaftliches Geschehen sind, wo jede und jeder seine Gedanken und Fragen mit einbringt, können das zurzeit nicht vermitteln. Dennoch empfindet sie insgesamt ihre Arbeit auch als großen persönlichen Gewinn.
Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, die haben eine hohe Sensibilität für andere Menschen, für Umwelt, für Kunst, für Gesellschaft. Es eröffnet mir einfach auch neue Horizonte und Denkverknüpfungen. Also ich habe ja nicht nur dramatische Begegnungen, sondern auch einfach sehr viele schöne.
Sagt die Pfarrerin Imke Diepen. Sie hörten einen Bericht von Angelika Schmidt-Bisalski über Seelsorge in psychiatrischen Einrichtungen. Damit endet Tag für Tag. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den 10 Uhr Nachrichten mit dem Nachdenken über Corona weiter. Mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann spricht mit seinen Gästen dann über einen möglichen Dauer-Lockdown. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.